Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Vor 30 Jahren hat Alice Munro eine Kurzgeschichte geschrieben mit dem Titel Vandals. Es geht da um eine junge Frau, Lisa. Die junge Frau wird von ihrem Nachbarn missbraucht. Und viele Jahre später, als erwachsene Frau, kommt es zur Rache. Und das Haus des Pädophilen brennt ab. Diese Kurzgeschichte der Kanadierin Alice Munro wurde hoch gelobt. Bis vor kurzem, muss man sagen, Paul.
Ja, sie ist eine der Kurzgeschichten von Alice Munro, die sie berühmt gemacht haben, durch die sie zur Ikone wurde. Und die Geschichte vom Missbrauch, die Alice Munro aufgeschrieben hat, die muss man heute anders lesen, weil jetzt erst ist herausgekommen, dass die Tochter von Alice Munro vom Stiefvater, also dem zweiten Mann, missbraucht wurde. Und ihre Mutter hat das immer gewusst und hat es aber verschwiegen.
Die Schriftstellerin Alice Munro hat jahrelang ihren Mann geschützt, obwohl er ihre Tochter missbraucht hat. Die hochgelobten Werke von Alice Munro stehen damit in einem völlig neuen Licht, sagt unser Literaturmitarbeiter Paul Jandl. Ich bin Nadine Landert. Und in einem anderen Licht steht auch Alice Munro selbst, nach dem, was in den letzten Wochen bekannt wurde. Paul, du hast es selbst gesagt, denn Munro gilt als Ikone. Das ist ein großes Wort.
Ja, und in diesem Fall stimmt's wirklich. Sie ist eine Ikone der Literatur, weil sie wie kaum jemand anderer menschliche Tragödien, menschliche Liebesgeschichten in kurzen Erzählungen auf den Punkt bringen hat können. Und was aber bei Alice Munro noch dazu kommt, ist, dass es etwas Mysteriöses hat. Und trotzdem, hat immer viel mit Moral zu tun. Der Mensch als schwacher Mensch kommt vor in diesen Geschichten. Und weil das alles so universell ist, wurde die kanadische Autorin international ausgezeichnet und vor allem auch im eigenen Land. Sie ist auf Briefmarken erschienen. Es gibt Denkmäler heute in Kanada und es gibt Bibliotheken, die nach ihr benannt sind. Und das Wichtigste in der Karriere von Alice Munro ist natürlich, dass sie 2013 den Literaturnobelpreis bekommen hat.
Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro.
Da wird gejubelt, als es bekannt gegeben wurde, dass Alice Munro den Nobelpreis bekommt. Gejubelt aus Überraschung oder aus Freude?
Das war große Freude damals. Man hat immer gehofft, dass sie diesen Preis bekommt. Und Alice Munro hat ihn dann schließlich gekriegt. Und sie ist trotzdem, hatte man das Gefühl, auch nach der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises bescheiden geblieben und hat ihr Leben weitergelebt wie bisher.
Did you ever see yourself winning the Nobel Prize?
No. I was a woman. But there are women who have won it, I know. No, I didn't...
Also sie hat nie damit gerechnet, den Nobelpreis zu bekommen. Hier klingt sie auch sehr sympathisch.
I didn't think of that because I think most writers probably underestimate their work.
Ja, also alles, was man von ihr weiß, war auch, dass sie sympathisch ist, dass sie einfach geblieben ist, dass sie ähnlich war wie ihre Figuren, also sehr zurückhaltend, sehr bescheiden und sie wurde ziemlich alt, sie ist 92-jährig, im Mai dieses Jahres gestorben. Und da setzt unsere Geschichte jetzt an, die etwas andere Geschichte der Alice Munro. Am 7. Juli dieses Jahres, also einige Wochen nach dem Tod ihrer Mutter, hat die Tochter Andrea Robin Skinner im Toronto Star einen langen Text geschrieben, der sehr viele Vorwürfe erhebt, gegen die Mutter, gegen diese berühmte Frau. Und die Tochter hält auch fest, dass es ihr wichtig war, diesen Text zu schreiben, weil sie wusste, wie Alice Munro wahrgenommen wird, wie sie in der Weltöffentlichkeit dasteht. Und dieses Bild wollte sie korrigieren.
Also Andrea, die Tochter, sie spricht zum ersten Mal über die Missbräuche, die du am Anfang erwähnt hast. Was ist damals genau passiert?
Ja, es war Sommer 1976, die Eltern waren getrennt. Es gab den leiblichen Vater, bei dem Andreas Kinner gewohnt hat. Und es gab die Mutter, die einen neuen Mann hatte, einen Geografen namens Gary Fremling. Und in den Sommerferien des Jahres 1976 war Andreas Kinner zu Gast bei ihrer Mutter und damit auch beim Stiefvater. Und sie wurde da eines Nachts missbraucht von diesem Stiefvater. Da war sie 9 Jahre alt. Und sie beschreibt auch, dass das nicht das letzte Mal war, nicht das erste und letzte Mal, sondern dass es dann über Jahre hinweg immer wieder neue Vorfälle gab. Er hat sich vor ihr entblößt. Alle diese Details zählt Andreas Kinner sehr schonungslos auf in ihrem Text. Und die Geschichte ist eigentlich tragisch, weil sie sofort nach den Ereignissen ihrem Stiefbruder davon erzählt hat. Der wiederum hat es seiner Mutter erzählt. Die hat es dem leiblichen Vater von Andreas Kinner erzählt. Und diese Familie hat beschlossen, dass es das Beste ist, zu schweigen.
Und das heißt, Alice Munro hat es damals nicht erfahren, also von niemandem?
Nein, sie hat es nicht erfahren, weil der Vater, der leibliche Vater von Andreas Kinner, dazu geraten hat, das nicht ihr zu erzählen, weil sie das zu sehr beschäftigen könnte, weil das für sie eine Krise auslösen könnte. Also er hat eigentlich seine Ex-Frau geschützt und die Tochter damit verraten.
Und das bedeutet, Andrea ist ganz alleine mit ihrem Leid.
Andreas Kinner beschreibt das auch so, wie sehr sie sich plötzlich einsam fühlt. Und Andrea hat zu leiden unter psychosomatischen Problemen. Sie bekommt Migräneanfälle, die sich bis heute fortsetzen. Sie reagiert mit Bulimie, also verschiedene Formen der Essstörungen. Also sie ist körperlich ab diesem Augenblick der Vergewaltigung angegriffen. Und es vergehen viele Jahre und sie ist wieder mal mit der Mutter zusammen und dann passiert etwas wirklich ganz Schlimmes. Die Mutter erzählt von einer Short Story, in der es um den Missbrauch eines Mädchens durch den Stiefvater geht und dieses Mädchen begeht Selbstmord. Und an der Stelle, nachdem Alice Munro ihrer Tochter diese Geschichte erzählt hat, sagt sie noch: Warum hat dieses Kind ihrer eigenen Mutter nichts gesagt?
Also unglaublich, die Mutter erzählt ihr eine Geschichte, nicht wissend, dass ihre eigene Tochter dasselbe erlebt. Was macht Andrea?
Andrea beschließt, ihr einen Brief zu schreiben. Sie ist mittlerweile 25 Jahre alt und in diesem Brief schildert sie ihrer Mutter genau, was mit dem Stiefvater passiert ist, was ihr dieser Stiefvater, also der Mann von Alice Munro, ihr angetan hat.
Das heißt, nach 16 Jahren hat Andrea sich endlich getraut, ihr großes Leid der eigenen Mutter anzuvertrauen.
Ja, das hat sie getan und sie erklärt auch ein bisschen, warum sie so lange gezögert hat, weil sie sich vor der Reaktion der Mutter gefürchtet hat. Und sie hat sich in ihren Befürchtungen nicht getäuscht. Die Mutter hat eigentlich noch schlimmer reagiert als befürchtet. Sie hat die Tochter so hingestellt, als wäre sie mit Schuld an diesem Vorfall der Vergewaltigung, als wäre das quasi ein außerehelicher Betrug, als hätte die eigene Tochter sie mit ihrem Mann betrogen, als wäre die Initiative von dieser Tochter ausgegangen. Und die Frage, welche Rolle ihr Mann, ihr damaliger Mann gespielt hat, die kommt ihr, dieser Alice Munro, tatsächlich nicht in den Sinn.
Wie lässt sich diese Reaktion von Munro erklären? Ist das, dass sie sich nicht eingestehen will, was ihr Mann für grausame Dinge tut? Ist das Verdrängung?
Das wird Verdrängung sein. Das ist was sehr Privates, das in Alice Munro selbst vorgeht und über das wir uns nur schwer ein Urteil bilden können. Dann gibt es natürlich auch gewisse intellektuelle, künstlerische Milieus in diesen 70er Jahren, wo man gedacht hat, man nimmt die Dinge locker, auch vor allem was Sexualität betrifft. Und das sind Welten, die man heute so nicht mehr sehen kann. Das mag auch eine Rolle gespielt haben. Aber ein Problem ist natürlich diese Verschiebungen im Kopf von Alice Munro selbst. Also diese Umkehr, wie wir das heute auch kennen, die Umkehr des Täter-Opfer-Beziehungs. Schemas, also dass das eigentliche Opfer dann zum Täter gemacht wird.
Also in dem Fall ihre eigene Tochter. Was macht Alice Munro, nachdem sie das erfährt und eben ihre Tochter eigentlich mitbeschuldigt?
Ja, also Alice Munro ist in einem Zustand auch der Eifersucht. Sie ist auf die eigene Tochter eifersüchtig, was heute sehr absurd klingt. Und sie beschließt dann, bei ihrem Mann zu bleiben und hält dem auch die Treue. Und das ist natürlich ein absoluter Vertrauensbruch der Tochter gegenüber. Mhm. Andrea zieht aber die Konsequenzen und bricht den Kontakt zur Mutter ab und beobachtet aber aus der Distanz ganz genau, was ihre Mutter in vielen, vielen Interviews sagt. Und 2004 gibt es dann ein Interview, ein großes Interview in der New York Times, wo sich Alice Munro rühmt, guten Kontakt zu ihren Töchtern zu haben, wo sie ihren Mann lobt, was der für ein toller Lebenspartner ist. Und da ist dann endlich der Punkt erreicht, an dem es Andrea Skinner sozusagen reicht. Und sie beschließt, wenige Wochen nach diesem Interview Gary Framlin anzuzeigen.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Andrea schafft es, ihren Stiefvater anzuzeigen und das fast 30 Jahre nach den Missbräuchen. Was geschieht dann?
2005 könnte es zu einem Prozess kommen, wenn sich Gary Framlin nicht schuldig bekannt hätte. Also er bekennt sich schuldig, um diesen drohenden Prozess zu vermeiden und damit auch zu vermeiden, dass die Angelegenheit an die Öffentlichkeit gelangt.
Und statt damals an die Öffentlichkeit zu gehen, vergehen nochmals 20 Jahre, bis Andrea diesen Juli eben ihr Schweigen bricht, in der Kolumne schreibt und auch in einem Video über ihre Erfahrungen spricht.
Unfortunately, nobody did anything to stop it or help me heal at that time. And the effects of that were that I felt really devalued and even dehumanized by not just my abuser, but all of the significant people of my life.
Also sie erzählt da, dass sie nicht beschützt wurde. Sie sagt am Ende auch, sie habe sich entwürdigt gefühlt. Paul, warum jetzt? Hat das mit dem Tod der Mutter zu tun, dass sie jetzt konsequent an die Öffentlichkeit geht mit ihrer Geschichte?
Ja, das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Das eine ist der Zeitpunkt, dass nach dem Tod der Mutter die Möglichkeit war, das wirklich neutral zu erzählen, dass die Mutter nicht die Möglichkeit gehabt hätte, darauf zu reagieren. Also das ist das eine. Und das andere, was die Tochter immer beschäftigt hat, ist dieses Bild, das die Öffentlichkeit von Alice Munro hat, als hochintegre, moralische Person. Und dieses Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren, war Andrea Skinner wichtig, damit man weiß, dass das ein Teil der Geschichte von Alice Munro ist.
Und indem sie eben bis zum Tod von ihrer Mutter gewartet hat, hat sie ja eigentlich ihre Mutter auch geschützt, dass die Öffentlichkeit diesen Diskurs eben nicht führt, während die Mutter noch lebt.
Ja, sie hat sie geschützt. Also wieder war sozusagen das Opfer bereit, in dieser Position der Schwäche sich nochmal schwach zu machen. Es hätte auch selbsttherapeutische Zwecke haben können, mit dieser Geschichte viel früher an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Also die Tochter musste mit diesem Geheimnis jahrzehntelang leben und trotzdem hat sie die Mutter weiterhin geschützt.
Jetzt haben wir Dutzende Werke von Alice Munro, die hochgelobt wurden. In den Bücherregalen, in den Bibliotheken, in den Buchläden. Müssen wir die jetzt neu lesen, neu interpretieren vor diesem Hintergrund, dass wir wissen, was Alice Munro getan hat?
Es ist immer gut, Bücher immer wieder mal zu lesen, sie immer neu zu lesen, immer aus dem Aspekt der Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass jetzt ein Licht fällt auf die Geschichten von Alice Munro, zum Beispiel die Geschichte von Wendels, der Missbrauch durch den pädophilen Nachbar. Mhm. Es gibt viele Geschichten. Man kann das ganze Werk von Alice Munro jetzt unter diesem Gesichtspunkt nochmal lesen und schauen, wo können Spuren dieser Tochter-Stiefvater-Geschichte sein. Was wusste sie über das Böse im Menschen? Wie hat sie das selbst erlebt und wie hat sie auch selbst versucht, das zu verdrängen?
Also man liest die Geschichten mit einer anderen Bedeutung, versteht es anders mit diesem Wissen. Man kann sich aber auch fragen, will man denn jetzt überhaupt diese Bücher noch lesen? Kann ich sie noch lesen? Weil es ist ja auch keine neue Diskussion, dass man sich fragt, kann man die Werke von den Künstlern, von den Künstlerinnen trennen oder muss das einfach zusammengehen?
Ja, also man kann es nie wirklich ganz trennen. Die Autoren sind keine besseren Menschen als andere auch. Und vieles, was in den Geschichten auch einer Alice Munro steht, ist aus ihrer eigenen Welt erzählt. Das ist dieses ganz biedere, provinzielle und auch teilweise religiösische Kleinstadtleben, wo vieles verdeckt und versteckt ist. Und das bekommt natürlich jetzt noch viel mehr Wucht, wenn man weiß, dass auch Alice Munro in ganz dunklen Zonen des Menschlichen unterwegs war und vieles eben auch selbst erlebt hat. Und das ist ein sehr, sehr heikler Punkt. Ist das ein zweiter Missbrauch? Mhm. Wurde diese Tochter in Geschichten, die Alice Munro geschrieben hat, nochmals missbraucht? Und es gibt Vorwürfe in diese Richtung und die sind jedenfalls auch nicht unberechtigt.
Paul, wenn man jetzt nichts von Alice Munro gelesen hat, du als Literaturexperte, würdest du sagen, ja, schnappt euch ein Werk oder nein?
Ja, unbedingt. Alice Munro lesen. Nochmal, die offenen Geheimnisse. Also offener kann das Geheimnis um einen Titel gar nicht sein, als dieses Buch offene Geheimnisse zu nennen. Also das, was da immer schon ein böses Augenzwinkern ist bei Alice Munro, unbedingt alles nochmal nachlesen.
Paul, vielen lieben Dank.
Gerne.
Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.